Elisabeth von Thüringen aus Ungarn war Ehefrau, Mutter und Dienerin der Armen und Kranken. In jedem Lebensbereich versuchte die heilige Elisabeth in 24 Lebensjahren vorbildlich zu leben und wurde bis heute eine verehrte Person und Heilige. Die Freude, die sie erfuhr, ist das Fundament ihres Lebens, das ihr die Kraft gab, auch im Alltag ganz für Gott und ganz für die Menschen leben zu können. Pater Paul, der Franziskaner in Zürich, wird Ihnen einen Einblick in das Leben und Wirken der heiligen Elisabeth ermöglichen. Und so möchte ich Sie, Pater Paul, bei Radio Gloria ganz herzlich willkommen heißen. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Gedanken. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Die heilige Elisabeth war verheiratet und ist auch im dritten Orden der Franziskaner gewesen. Wie geht das?
Elisabeth von Thüringen war verheiratet, stammt aus einem adeligen Geschlecht. Und als sie mit dem dritten Kind schwanger war, ist ihr Mann auf einem Kreuzzug umgekommen. Also sie ist sozusagen dann Witwe geworden, noch in sehr jungen Jahren, in denen sie lebte. Und als Witwe hat sie versucht, das Franziskanische auf besondere Art und Weise weiterzuleben. Sie hat vorher schon die Franziskaner nach Eisenach geholt. Und als sie dann ihren Mann verloren hat, hat sie versucht, das Franziskanische so weiterleben zu können. Der dritte Orden ist eigentlich eine franziskanische Gemeinschaft von Laien, die auch verheiratet sein können und die sozusagen in ihrem eigenen Alltag dann das Franziskanische leben können. Die heilige Elisabeth von Thüringen wurde 1207 in Ungarn geboren, wahrscheinlich in Saros-Batak, und war Tochter von König Andreas II. Und Gertrud von Andechs-Meranien. Aus diesem Grund wird sie nicht im deutschsprachigen Raum, aber in anderen Räumen auch als Elisabeth von Ungarn bezeichnet, weil sie eigentlich aus einer ungarischen Familie stammte. Sie wurde schon jung, wie das damals üblich war in adeligen Familien, verlobt mit Ludwig IV. Von Thüringen, schon 1211. Schließlich wird ihre Mutter 1213 von ungarischen Adeligen ermordet und sie lebt dann sozusagen ohne Mutter, wobei sie schon 1211 eigentlich von Ungarn nach Thüringen gebracht worden ist, damit sie da erzogen werden kann und sozusagen lernen kann, was sie als adelige Frau besonders tun soll. Sie sollte dann den Landgrafen heiraten und das geschieht im Jahre 1221, dass sie in der Eisenacher Georgenkirche, also sie lebt in Eisenach in dieser Zeit, in der Nähe von der Marburg, vom Schloss, das ihrer Familie, ihrer Verwandtschaft gehört. Sie heiratet dann Ludwig 1211 in dieser Georgenkirche. Und das ist interessanterweise auch das Jahr, dass die Franziskaner nach Deutschland gekommen sind, 1221. Also sie lernt dann nach der Heirat irgendwann die Franziskaner kennen, die schließlich eine Gemeinschaft in Eisenach gründen werden. Ludwig und Elisabeth bekommen drei Kinder. Das erste bekommt sie 1222, der Sohn Hermann. Das zweite Kind 1224, die Tochter Sophie, und das ist das Jahr auch, wo sich Ludwig verpflichtet, auf einen Kreuzzug zu gehen und sozusagen das Wagnis seines Lebens für das Heilige Land auf dem Kreuzzug einzusetzen. Elisabeth bekommt in der Zeit verschiedene Aufgaben von ihrem Mann zugesprochen, weil der Mann öfters von zu Hause abwesend ist, um Geschäftsreisen machen zu können, um anderen Leuten zu begegnen in seiner Aufgabe als Adeliger, bekommt sie viele Aufgaben von ihrem Mann zu Hause. Und sie siedelt dann einerseits die Franziskaner 1225 in Eisenach an und unterstützt sie, damit sie ein Gebäude bekommen können, und öffnet dann 1226 während einer Hungersnot, als ihr Mann abwesend ist, die Kornkammern für die Leute und gibt den Leuten Korn, damit sie überleben können in dieser schwierigen Situation. Sie errichtet dann auch ein Hospital in Eisenach, das für sie eigentlich sehr wichtig ist. Sie will den Kranken auf besondere Art und Weise dienen. In diesem Jahr 1226 wird Magister Konrad, ein bekannter Weltpriester, ihr Beichtvater auf die Anordnung des Papstes hin. Als Adelige kann sie sozusagen vom Papst eine Empfehlung bekommen und der Papst ordnet an, dass Magister Konrad ihr Beichtvater und damit auch ihr Begleiter wird. Am 11. September 1227 stirbt ihr Mann Ludwig auf dem Kreuzzug. Und einige Zeit später, also am 29. September, ist die Geburt ihres dritten Kindes, ihrer Tochter Gertrud. Allerdings erfährt Elisabeth nicht sofort, dass ihr Mann gestorben ist, sondern erst viele Wochen später bekommt sie diese Botschaft, wird ihr dann zugetragen und erst noch später wird der Leichnam des Mannes auch zurückgebracht und er wird dann feierlich beerdigt. Es gibt einen gewissen Konflikt in dieser Zeit, wo der Mann gestorben ist, zwischen Elisabeth und ihrer Verwandtschaft. Die Verwandtschaft will ihr das sogenannte Vitum, also den Witwenbeitrag sozusagen, zuerst nicht geben. Und das gibt ein langes Hin und Her, bis das schließlich doch geschehen kann, dass sie diesen Beitrag bekommt. Elisabeth selber, nach einer Zeit, nach Wochen großer Armut, einer Zeit der Armut, bekommt dann 1228 die Überzeugung, dass sie allem entsagen will. Sie macht am Karfreitag ein Entsagungsgelübde und verzichtet sozusagen auf all ihren Besitz und geht dann nach Marburg, wo auch ihr Beichtvater Magister Konrad ist und lebt und versucht da sozusagen ihr Leben weiter zu pflegen, indem sie in Marburg ein Spital errichtet. Elisabeth selber stirbt 1231 am 17. November in Marburg. Nach ihrem Tode dann sehr bald der Heiligsprechungsprozess für sie begonnen. Soweit einige Gedanken zu ihrer Lebensgeschichte.
Das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, und das Wort, das wir sprechen, als Lieder klingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt ihr schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht, in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt ihr schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht, in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Musik. weiß, dass wir tragen, den Weg uns weist. Und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt. Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut. Dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt. In der Liebe, die alles umfängt.
Nach diesem wunderschönen Lied, welches Pater Paul Zahner gewünscht hat, wenn das Brot, das wir teilen von den Priestern, geht es jetzt nun weiter mit den Ausführungen über die heilige Elisabeth von Thüringen. Pater Paul, das war sehr spannend, das Brot über die heilige Elisabeth. Hatte sie auch schon in Ungarn mit den Franziskanern Kontakt oder war sie da schon involviert?
Sie noch gar keinen Kontakt gehabt. Da muss ich bewusst sein, dass sie eben, als sie nach Thüringen kam, erst 4 Jahre alt war. Sie war noch ein kleines Kind und ist da von den Eltern dann weggekommen und in ein völlig anderes Umfeld hineingekommen. Das wirkt für uns etwas seltsam, dass sie so die Familie verlassen musste, aber in den adeligen Familien der damaligen Zeit war das üblich. Also man hat dann eine Art Amme bekommen, die einen begleitet hat. Und das war dann eigentlich die Erziehung sozusagen, die man mitnehmen konnte. Also sie hatte dann noch gar keinen Kontakt mit den Franziskanern, die auch noch nicht so verbreitet waren.
Wie war das, ihr verstorbener Mann? War er auch gläubig oder hat er einen Bezug gehabt?
Ja, also nach der heutigen Forschung muss man sagen, dass er sehr gläubig gewesen ist, eigentlich einen tiefen Glaubensbezug hatte und sie miteinander den Glauben sehr gut teilen konnten. Das war also etwas Gemeinsames sozusagen, den Glauben miteinander zu teilen. Es gab dann sogar in der Geschichte nach dem Tod des Mannes den Versuch, ihn selber heilig zu sprechen. Aber das ist dann wieder zu Ende gegangen, also da kam es nie zu einer Heiligsprechung. Aber er lebte sehr stark aus dem Glauben heraus und die beiden haben sich unglaublich gut ergänzt, obwohl sie sich ja nicht freiwillig ausgewählt haben. Also die Familie hat bestimmt, dass sie heiraten sollen aus politischen Gründen, aber die beiden hatten eine sehr innige Liebesbeziehung und auch Glaubensbeziehung zueinander.
Die Kinder, waren die gläubig oder katholisch erzogen worden?
Ja, also bei den Kindern ist es gleich wie bei ihr selber. Das war üblich, dass die eine gläubige katholische Erziehung bekommen haben. Und das war sozusagen das Übliche. Bei den Kindern war es allerdings gleich wie bei Elisabeth selber. Die sind dann auch zur Erziehung, ist die eine zum Beispiel in ein Kloster gekommen, damit sie da eine schulische und persönliche Erziehung bekommt. Die waren also auch schon relativ jung dann von zu Hause weg, gerade weil der Mann ja auch sehr früh gestorben ist und die Frau sich dann entschieden hat, wirklich den Armen ganz zu dienen.
Ist sie ins Kloster gekommen wegen der Ausbildung oder auch weil sie sich verbunden gefühlt hat zum Kloster und hat sie dann die Gelübde abgelegt, die Tochter?
Ja, also sie ist nur wegen der Ausbildung ins Kloster gekommen. Also die größere Klöster oder wichtige Klöster hatten ja eine eigene Schule. Und das waren eigentlich die besten Schulen des Mittelalters, die es gab. Und da kam sie für die Ausbildung, für die Begleitung auch im Umfeld des Klosters, also nicht nur durch Schwestern, sondern auch durch andere Leute, ist sie da hingekommen. Und sie hat sich selber dann entschieden, in dieses Kloster einzutreten. Also sie ist dann selber schlussendlich zur Äbtissin des Klosters auch geworden. Aber das war dann eine andere Entscheidung, als nur die Entscheidung, da erzogen zu werden.
Weiß man, wie es der heiligen Elisabeth ergangen ist, als sie Kind war? Hatte sie schon einen Wunsch geäußert, dass sie ins Kloster eintreten möchte?
Also es sind uns einige Zeugnisse überliefert. Das interessanteste Zeugnis ist das der vier Dienerinnen von Elisabeth, die lange Zeit mit ihr gelebt haben. Also die erzählen konnten, was sie alles erlebt hat im Verlauf ihres Lebens durch ihre eigenen Berichte. Und da gibt es auch Berichte aus der Kindheit, die eine Dienerin selber erlebt hat oder die sie auch gehört haben von Elisabeth. Und es wird zum Beispiel berichtet, dass sie sehr gern gespielt hat mit den anderen Kindern zusammen, aber am liebsten sei sie in die Kapelle jeweils gegangen, um da beten zu können, beziehungsweise sich auf die Kapelle auszurichten, draußen im Spiel der Kinder. Also man hat den Eindruck, sie war schon sehr religiös in dem Sinn, innerlich. Dass sie in ein Kloster eintritt, war für sie eigentlich nie eine Frage. Also es war eigentlich immer klar, dass sie heiratet von den Eltern her und von ihr selber her eigentlich auch. Also ihre Berufung war die Berufung in die Ehe und eigentlich nie wirklich eine Ordensberufung. Das war nicht in ihrem Umfeld, hat sie das nicht sehen können, oder das war nicht ihre Absicht, in einen Orden einzutreten.
Nach dem Tode ihres Ehemannes ist sie nach Eisenach gekommen. War das explizit wegen dem Franziskaner oder hatte sie einen Bezug zu Eisenach?
Nein, also nach dem Tod, also sie war in Eisenach auf der Marburg und nach dem Tod kam sie eben, also nach einigem Hin und Her noch, kam sie nach Marburg. Und der Grund war wohl, dass der Magister Konrad in Marburg wohnte und das war ihr Begleiter sozusagen.
Die heilige Elisabeth war dann in Marburg aktiv und hat einen Spitalaufbau realisiert. Wieso war das ihr so wichtig?
Also in der mittelalterlichen Situation war es so, dass es keine Spitäler gegeben hat. Also das war nicht, wie wir das heute bei uns kennen, dass es überall ein Spital gibt, sondern es gab eigentlich keine richtigen Spitäler. Und sie hat erkannt, dass die Pflege von Armen und Kranken eigentlich etwas ganz Wesentliches ist und das Spital hilft sozusagen, dass diese Kranken gepflegt werden können und darum hat sie eine Art Spital eingerichtet, natürlich auf eine sehr einfache Art und Weise verglichen mit heutigen Spitälern, aber eine Art Spital, das diesen Armen dienen konnte und das war das erste Spital sozusagen, das es überhaupt gegeben hat im eigenen Umfeld.
Ihr waren die Kranken und die Armen sehr wichtig. Wieso? Weiß man, ob sie irgendwelche Erfahrungen vielleicht in der Kindheit gemacht hat?
Das war so, dass im Mittelalter eine größere Schicht der Gesellschaft krank und arm war oder bedrängt war und die sind sehr gerne in die adeligen Häuser gekommen, um da zu betteln und da auch einen Unterhalt bekommen zu können. Und das hat sie natürlich erfahren. Also sie ist den Menschen begegnet, die zum Betteln kamen, hat ihre Geschichten sich angehört und konnte so auch eine direkte Erfahrung dieser Leute bekommen und hat sie so auch lieben gelernt, weil sie die Tragik von vielen Leben so mitbekommen hat.
Wie hat das generelle Gebetsleben von der heiligen Elisabeth ausgesehen? Weiß man etwas darüber? Weil es sind ja doch einige hundert Jahre zurück.
Das war sehr üblich, dass sie den Gottesdienst, die Familie den Gottesdienst besucht hat, auch feierlich sozusagen als Adelige. Und es gab verschiedene andere Gebetsandachten sozusagen, die sie auch besucht haben. Also es gab eigentlich ein etwas intensiveres religiöses Leben für die ganze Familie, aber auch Elisabeth hat dann dieses und jenes ausgewählt für sich selber, um so intensiver beten zu können. Es ist interessanterweise ein sogenannter Elisabeth-Psalter überliefert, also ein von Hand geschriebenes Buch mit Psalmen und Gebeten drin. Und dieser Psalter hat vermutlich der Familie gehört und könnte von Elisabeth benutzt worden sein. So genau weiß man das nicht, aber gehörte ihrer Familie sozusagen. Also sie hat auf jeden Fall Einblick haben können in diesen Psalter und aus dem auch vermutlich auch beten können.
Was denken Sie, Pater Paul, was würde die heilige Elisabeth uns in der heutigen Zeit sagen wollen?
Also sie würde uns wahrscheinlich zeigen, dass es auch heute noch Armut gibt. In der ganzen Welt gibt es Armut, aber auch in einer Stadt wie zum Beispiel Zürich gibt es sehr viele Menschen, die ins Elend gekommen sind. Und dass man diese Menschen beachtet auch und sie auch achtet im eigenen Alltag. Ich glaube, das würde sie uns vor allem zeigen. Und das Zweite wäre wahrscheinlich eher der kontemplative, betende Gedanke. Es heißt, dass sie sehr betend war. Also sie hat immer wieder das Gebet gesucht und lebte sozusagen aus dem Gebet heraus. Und das wäre ein zweiter wichtiger Punkt. Sie freut sich, dass sie im Alltag, im Dienst an den Menschen beten, sich ganz in Gott vertiefen kann. Und sie hat diese beiden Charismen, Dienst an den Armen und inneres Gebet, sehr stark gehabt.
Was hat Sie speziell fasziniert am franziskanischen Weg?
Also sicherlich der Verzicht auf den Reichtum, also dass das Herz nicht dem Reichtum folgen soll, sondern eigentlich den Menschen und der Gegenwart Gottes in der Welt. Das war für sie eigentlich das Entscheidende. Und der franziskanische Weg sucht ja gerade das als Verzicht auf großen Reichtum, ist eigentlich das Wesentliche, sind die Menschen und ist die Beziehung zu Gott selber. Und daraus wollte Elisabeth leben. Das zeigt sich immer wieder in ihrem Alltag, dass sie eigentlich in diesem Dienst an den Menschen sozusagen leben konnte, in diesem Dienst an den Armen, dass das der Inhalt ihres Alltags war.
Ihre Tochter wurde dann Äbtissin. Ist es der Elisabethenorden?
Nein, das hat nichts damit zu tun. Also das ist eine spätere Gründung dann. Also dass es Frauen gab, die in einer Ordensgemeinschaft als Ordensfrauen lebten und ganz Elisabeth folgten, das ist erst später gekommen. Also die Elisabethinnen zum Beispiel sind im 17. Jahrhundert in Aachen gegründet worden. Sie waren in einem Kloster, wo ich jetzt nicht einmal mehr sagen könnte, was für ein Kloster es war. Vielleicht waren es Zisterzienserinnen. Also es war weniger auf die Spiritualität ausgerichtet, sondern mehr ein klassisches Kloster in der Umgebung sozusagen in Thüringen selber.
Hat die heilige Elisabeth auch Wunder getan? Natürlich auf die Fürsprache von unserem Herrn.
Also es werden viele Wunder berichtet, in ihrem Leben werden einige berichtet, aber sehr viele Wunder an ihrem Grab dann. Also sie galt dann als äußerst wundertätig, wenn die Menschen im Glauben mit ihren Nöten ans Grab gekommen sind, ist eine ganze Liste von Heilungen überliefert, die sie bewirkt hat. Und das sind die Heilungen, die zur Heiligsprechung unter anderem auch geführt haben. Das Vertrauen der Menschen in sie war so groß, dass sie verschiedene Wunder bewirkt hat und den Menschen geschenkt hat.
Pater Paul, ich glaube, Sie verehren sehr stark die heilige Elisabeth. Auch erst vor einigen Wochen sind Sie wieder nach Thüringen gegangen. Was fasziniert Sie an diesem Orden?
Ja, ich war früher schon einmal, vor langer Zeit, einmal in Thüringen, also war ich an einigen Orten der heiligen Elisabeth. Und jetzt wollte ich mal etwas intensiver hingehen, nachdem ich sie besser studiert habe, um die Orte noch einmal zu sehen. Und an den Orten, ja, ist es sehr unterschiedlich. Also was ich empfunden habe, die Marburg ist sehr schön und ein wunderbarer Ort. Davon Elisabeth sagt sie nicht sehr viel. Gibt einen Bilderzyklus aus dem 19. Jahrhundert und sie hat einmal da gewohnt, aber viel mehr spürt man da nicht, ist mehr ein hochadeliges Haus, das man sieht, also, ja, dem man begegnen kann. An anderen Orten ist es viel eindrücklicher. Wir waren zum Beispiel auf der Kreuzburg, das war eine Burg, wo sie auch einige Zeit gelebt hat, als Kind noch. Und da hat man wirklich den Eindruck, so eine einfachere Burg in gewissem Sinne zu sehen und zu erleben. Da habe ich eher gespürt, was Elisabeth war. Es gibt da eine Kapelle, die zerstört ist, aber die Grundmauern stehen noch. Also von der Kapelle berichtet sie ausdrücklich in ihren Erinnerungen, dass sie da war als Kind und da oft gebetet hätte. Und da habe ich einen ganz anderen Eindruck bekommen. Und sehr beeindruckt hat mich Marburg mit der Kirche Sankt Elisabeth, also wo sie beerdigt ist, wo man auch noch den Beerdigungsort sieht, wo die Menschen im Vertrauen hingekommen sind. Und das hat mich sehr beeindruckt. Es hat einen großen Vorteil gehabt, dass wir in der Corona-Zeit da hingekommen sind, denn da waren nicht sehr viele Leute da. Da konnte man die Kirche viel besser genießen, als wenn da Dutzende von Leuten durchgehen. Also es war viel leerer sozusagen, und das hat mir dann einen sehr starken Eindruck gemacht. In dieser Kirche ist übrigens auch das Reliquiar von der heiligen Elisabeth in einem hinteren Raum aufgestellt, das man anschauen kann. Das ist ein Goldreliquiar, äußerst prunkvoll gemacht von den adeligen Verwandten. Und das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Leider sind die Reliquien nicht mehr drin, weil die späteren Nachfahren im 16. Jahrhundert selber reformiert geworden sind und die Reliquien dann zu einem Teil weggeworfen worden sind. Das sind nicht mehr am Ort des Begräbnisses, auch nicht mehr im Reliquiar drin.
Pater Paul, wie soll man jetzt die heilige Elisabeth verehren? Gibt es spezielle Gebete, Rituale etc.?
Also es gibt von der alten Kirche her nach der Heiligsprechung die traditionelle Vesper und die Messen, die man zusammengestellt hat. Das sind lateinische Texte, also die auch übersetzt sind, aber lateinische Texte, die damals besonders verwendet worden sind. Und dann gibt es verschiedene Gebete, die Leute aus den Jahrhunderten sozusagen formuliert haben. Ich denke beispielsweise an eine Litanei zur heiligen Elisabeth, also wo sie ganz ins Zentrum der Betrachtung gestellt wird. Und das ist etwas sehr Wertvolles, sie in solchen Gebeten auch besonders im Alltag, besonders für die Armen oder in meinem eigenen Anliegen verehren zu können.
Schön. Pater Paul, möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, ich glaube, also das habe ich schon kurz gesagt. Was Elisabeth möchte, ist, dass wir auch auf Menschen, die arm sind, die am Rande der Gesellschaft stehen, auf sie hinschauen, also sie bemerken sozusagen liebevoll. Und je mehr ich im Gebet auch drin leben kann, desto intensiver werde ich die Menschen bemerken. Und das ist eigentlich was ganz Wesentliches.
Herzlichen Dank für diese Ausführungen und Ihre Gedanken, Pater Paul. Und so wünsche ich Ihnen und der ganzen franziskanischen Gemeinschaft reiche Gottessegen und möge die heilige Elisabeth von Thüringen für eure Anliegen bei unserem Herrn speziell für Sprache einlegen. Herzlichen Dank, Pater Paul. Pater Paul, würden Sie uns abschließend noch der priesterliche Segen erteilen?
Wollen wir dich, himmlischer Vater, um deinen Segen bitten? Du hast uns in der heiligen Elisabeth eine tief betende Frau, die ganz die Sorge für die Armen hatte, aufgezeigt. Schenke auch uns dieses tiefe Gebet und diese Offenheit für die Armen. Und so segne, stärke und begleite sie, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.